ARD Sounds.
Wie ist das bei euch mit dem Nein sagen? Es gibt ja extrem viele Bücher und Coachings dazu. Und meistens geht es um Abgrenzung von zu viel fremdbestimmten Aufgaben. Nein sagen zu einem zusätzlichen Projekt auf der Arbeit. Nein sagen bei unterschiedlichen Wünschen in der Beziehung. Sich trauen, mal die Familie vor den Kopf zu stoßen und sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen. Die Geschichte, die ich euch heute erzähle, hat aber eine ganz andere Dimension. In dem Umfeld, in dem Naila aufgewachsen ist, war ein Nein für eine Frau gar nicht erst vorgesehen. Naila findet ihren eigenen Weg trotzdem. Und das durch die zufällige Begegnung mit Barbara, einer völlig fremden Frau, die geahnt hat, was Naila helfen könnte.
Also ich habe sie ins Herz geschlossen und sie hat immer gesagt, zeig mir alles, was ich brauche, damit ich selber gehen kann.
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch, Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Naila und die Flucht nach vorn.
Ich bin in Pakistan geboren. In Pakistan, Faisalabad. Und näher dort ist ein Ort. Und das ist unser eigenes Dorf, wo meine Großeltern, die haben das gegründet. Und dort ist unsere Familie und die Leute, die am Feld arbeiten. Unsere Arbeiter, jeder hat ein kleines Häuschen bekommen und keine fremde Familien dort gewohnt hat, nur unsere Familie, sonst keiner. Das ist unser eigener Ort.
In dem Dorf leben nicht viel mehr als 100 Leute. Rund um die Häuser sind Äcker und Weiden mit Pferden und schwarzen Wasserbüffeln. Das klingt nach einer ziemlich idyllischen Kindheit. Jeder kennt jeden. Keine Autos, nur Fußwege mit festgetretener Erde. Naila pflückt Mangos, Feigen und Orangen von den Bäumen, isst Rettiche, Mais und Zuckerrohr direkt vom Acker.
Da haben wir immer draußen gegessen. In der Früh haben wir nur Frühstück gemacht, Schule gegangen und kommen nach Hause, geben wir die Schulsachen im Zimmer und da wir waren draußen. Gelernt haben wir nicht. Keine Hausaufgaben.
Dass Naila in die 2 Kilometer entfernte Schule gehen darf, ist in Pakistan zu dieser Zeit, in den 1970ern, nicht üblich. Es gibt keine Schulpflicht und die Schule kostet Geld. Aber ihr Großvater und ihr Vater sind reiche Bauern. Naila wächst mit 5 Geschwistern und vielen Cousins und Cousinen auf. Meistens sind sie alle zusammen unterwegs, ziehen um die Felder und denken sich immer wieder kleine Streiche aus. Zum Beispiel den mit der Schlange im Sack.
Wir waren extrem wild. In unserem Ort waren sehr viele Schlangen. Und in der Nacht, wenn jemand hat Schlange getötet, wir haben Schlange genommen und einen Kopfsack haben wir reingegeben und dann haben wir Erde oben, da haben wir die getötete Schlange draufgegeben, zugebunden haben wir auf der Hauptstraße gegeben und wenn die Leute mit dem Rad fahren oder mit sowas, die sind stehen geblieben und haben immer gedacht, vielleicht jemand hat was verloren und die bleiben stehen, die haben immer aufgemacht und haben den blärt und geschrien, dass sie drinnen eine Schlange war. Und wir haben immer versteckt und kommen raus und lachen. Das war den ganzen Tag im Sommer unser Spaß mit den Leuten.
Doch mit der Freiheit und dem Spaß ist es schon wenige Jahre später vorbei. Als junge Frau darf sie jetzt nur noch in Begleitung rausgehen und muss im Haus der Großfamilie putzen und waschen. Noch steht sie aber unter dem Schutz des Großvaters. Der ist ein ziemlich mächtiger Clan-Chef und sie ist sein Liebling.
Und alle haben Angst gehabt von Opa und jeder hat gewusst, bei Opa ist meine Seite und niemand hat getraut, mit mir etwas zu machen. Ne? Jeder hat gedacht, ich sag so Opa und Opa war sehr streng mit allen anderen, aber nicht mit mir.
Noch strenger ist die Großmutter, die Mutter ihres Vaters. Sie kontrolliert im Haus alles und jeden. Besonders die Mädchen und Frauen bekommen das zu spüren.
Die Oma hat alles im Griff gehabt. Eine kräftige Hand auf überall. Jeder hat eine Aufgabe bekommen. Einer muss das und das und das machen. Wer das nicht gemacht hat, jeder war die Oma dran. Ich habe immer meine Aufgabe erledigt. Immer. Aber rechtzeitig. Meine Zwillingsschwester war ein bisschen faul. Und er hatte nie pünktlich was gemacht. Aber er hatte genug Schläge bekommen. Aber ich habe es selten.
Nach dem Abschluss der Hauptschule wird Naila auf eine Koranschule geschickt. Die Familie ist nämlich sehr gläubig. 5 Jahre lang geht sie dorthin. Sie liebt den Unterricht und kann dort im Internat wohnen. Zu ihrer Überraschung entdeckt sie Regeln im Koran, die ihren Erfahrungen zu Hause und in der Schule total widersprechen. Zum Beispiel, dass Kinder damals selbstverständlich geschlagen werden. Sie liest den Koran als Aufruf zum Frieden und gegen Gewalt. Dann passiert etwas, das Nailas Leben auf den Kopf stellt. Bei ihrem Vater wird Blutkrebs diagnostiziert. Bisher hat er die Landwirtschaft der Familie gemanagt. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Er braucht Selbsthilfe. Und Nailas Mutter muss sich um ihn und um die Kinder kümmern und kann nicht mehr im Haushalt der Großfamilie mithelfen.
Solange die Mama gearbeitet hat, sie war gut, gute Schwiegertochter. Und dann Mama hat gesagt, ich schaffe das nicht. Jeder hat gesagt, diese Krankheit kostet viel Geld und wir können das nicht leisten. Und niemand hat uns geholfen, außer der Schwester von meiner Mama. Sie hat uns sehr viel geholfen. Sie hat immer geschaut, dass mein Papa rechtzeitig Medikamente bekommt und wir zum Essen bekommen. Die Opa-Familie, die haben uns verlassen. Niemand hat geholfen.
Sie werden vom Familienclan immer mehr ausgeschlossen. Bei großen Familienfesten werden sie nicht mehr eingeladen.
Manchmal haben wir zum Essen gehabt zu Hause, manchmal haben wir keine gehabt. Jeder wollte Geld sparen und wir haben keine Hilfe bekommen von der Familie. Und das war sehr, sehr, sehr schlimme Zeit.
Ich finde das total widersprüchlich. Familie steht ja bei Naila zu Hause angeblich über allem. Aber in einer Notsituation, wenn wirklich Hilfe und Unterstützung gebraucht werden, spielt sie plötzlich keine Rolle mehr. Als der Vater stirbt, ist die Familie ganz ohne Schutz. Naila putzt weiter in den Häusern ihrer Tanten und bekommt als Gegenleistung Lebensmittel. Der Koran, ihr Glaube, wird immer mehr zu ihrer Insel, ihrer Heimat.
Sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist unser Leben. Die Leute denken, dass der Koran verlangt Gewalt oder sowas. Das ist nicht wahr. Was der Mensch sagt, der Koran ist nicht verantwortlich dafür, ne? Unser Koran hatte das nirgendwo, das gesagt, die Frau ist minderwertig ist als Mann. Nein, alle Menschen sind gleichwertig. Obwohl ein Mann ist oder Frau ist. Frau muss das Kind auf der Welt bringen. Das ist der einzige Unterschied.
Es sind also salopp formuliert zwei Paar Stiefel. Was der Koran lehrt und was die patriarchale pakistanische Gesellschaft praktiziert. Und auch die Frauen sind Teil des patriarchalen Systems. Als Naila 28 ist, beschließen ihre Tante und ihre Mutter, sie soll heiraten. Eine Verwandte erzählt Nailas Mutter, dass ein ehemaliger Nachbar eine Ehefrau sucht. Er ist vollweise und Analphabet. Und er kennt sein Geburtsjahr nicht, aber ist mindestens 10 Jahre älter als Naila. Das Besondere? Er hat einen Job als Zeitungsausträger in Europa, in Österreich.
Wir kennen nicht anders. Bei uns ist so. Wir haben keine andere Möglichkeit, selber kennenzulernen oder selber zum Treffen. Und bei uns akzeptieren die Mädchen oder die jungen Männer. Es ist anders. Früher war okay, was die Eltern gesagt haben, wir müssen das machen. Aber jetzt ist wieder anders. Die dürfen treffen, aber nicht alleine im Raum, sondern während die ganze Familie sitzt, beim Frühstück oder beim Essen, die kennenlernen, bis sie reden, anschauen kann und dann die Jugendliche entscheiden, ja oder nein. Bis jetzt auch 50% machen so, 50% machen so.
Beim Thema arrangierte Ehe habe ich sofort diese typischen Bilder im Kopf. Junge Frauen, die sich gegen ihre Eltern auflehnen. Streit, Eskalation, Verzweiflung. Bei Naila ist das anders. Für sie ist es ganz selbstverständlich, dass die Älteren das Recht haben, über sie zu entscheiden. Ein Nein zu der Ehe kommt nicht in Frage. Die Hochzeit wird groß gefeiert. 100 Gäste sind eingeladen. Die Tante und deren Ehemann übernehmen die Kosten. Und dann kommt die Hochzeitsnacht. Nailas Mutter führt sie in einen Schlafraum, der über und über voller duftender Blumen ist.
Ja, die Zimmer hat geschmückt mit frischen Rosen. War sehr schön, das ist üblich bei uns. Der Brautzimmer ist sehr schön. Habe ich ihn das erste Mal in der Nacht gesehen, wenn er zum Schlafen im Zimmer gekommen ist. Ja, dann haben wir zum Essen bekommen gemeinsam, haben wir zusammen gegessen. Und da habe ich ihn gesehen,
Hat er ihr gefallen?
Ja, keine andere Möglichkeit. Was kann ich sagen? Ja.
Naila lacht über die Frage. Ich glaube, ihr Ja zusammen mit dem Lachen heißt sowas wie, es hätte schlimmer kommen können. Vorsichtig lernen sich die beiden in dieser Nacht kennen.
Wir haben nur gesprochen, dann habe ich ihm gesagt, wie viele Geschwister habe ich, mein Onkel, meine Familie, hat er über seine Familie erzählt. Wir sind so erzogen geworden. Wir müssen das akzeptieren, was die Eltern oder Onkel oder Bruder sagt. Wenn wir das nicht machen, dann wir haben eine große Schwierigkeit mit der Familie. Er ist mein Mann, ich muss mit ihm leben und alles andere ist nicht wichtig für mich.
So paradox es klingt, Naila sieht diese arrangierte Ehe auch als Chance. Denn in Europa, das weiß sie, hat eine Frau ganz andere Möglichkeiten. Und ihr Mann lebt bereits in Österreich, er ist nur für die Hochzeit nach Pakistan gekommen. Schon 3 Monate später verlässt Naila Pakistan und fliegt nach Wien. Ihr Mann und ein Onkel holen sie am Flughafen ab. Naila wird bei dem Onkel wohnen, während ihr Mann ein Zimmer auf dem Land hat, dort Zeitungen ausfährt und nur am Wochenende kommt. Sie findet sich in einer für sie völlig fremden Welt wieder, in der sie kein Wort versteht. Das einzig Vertraute ist, dass der Mann über sie bestimmt, der das Geld und damit die Macht hat. In diesem Fall der Onkel.
13. Oktober 2000 bin ich nach Österreich gekommen. Und 14. Oktober sitze ich in der Sprachschule und mache ich Deutschkurs. 4 Monate habe ich Deutschkurs gemacht, bin ich schwanger geworden. Und Onkel hat gesagt, dass soll ich das mein Kind abtreiben und die Schule fertig machen. Ich wollte das nicht, mein Kind abtreiben. Das darf man nicht.
Naila kämpft darum, ihr Kind zu behalten. Als der Onkel zum Familienurlaub nach Pakistan fliegt, nutzt sie die Gelegenheit, packt ihre Koffer und flieht zu ihrem Mann aufs Land. Der ist ziemlich irritiert, als Naila plötzlich vor seiner Zimmertür steht. Und auch wenn er innerlich Ja zu dem Kind sagt, will er dem Onkel gehorchen. Aber in diesem Moment schafft es Naila zum ersten Mal in ihrem Leben, deutlich Nein zu sagen.
Ich will das nicht und ich möchte mein Kind nicht umbringen.
Diesmal hat sie den Glauben auf ihrer Seite. Der sagt ganz klar Nein zu einer Abtreibung und macht sie stark genug, diesmal ihren eigenen Weg zu gehen. Sie überzeugt ihren Mann, vor Ort eine kleine Wohnung zu mieten und bekommt ihr Kind, einen Sohn. Schon kurz nach der Geburt geht sie mit Baby wieder in den Deutschkurs. Aber mit wem soll sie Deutsch reden? Sie kennt hier niemanden.
Das war 2001. Und ich habe psychische Probleme bekommen, immer allein, niemand war da. Mein Mann war Nachtfahrer und er ist immer untertags geschlafen und der Nacht ist er gefahren. Und ich war ganz allein mit der Baby und ich habe keine Hilfe gehabt. Und ich war mit den Nerven so fertig und ich wollte weglaufen von meinem Haus. Und kleine Kind, wie kann ich das alles machen? Ich habe nie alleine gewohnt und alleine wohnen war für mich eine Katastrophe und keine Sprache und niemand war da.
Immerhin hat sie eine Freiheit, die viele Frauen in ihrem Heimatland zu der Zeit nicht haben. Sie darf unbegleitet raus. Der Mann ist von seiner Nachtarbeit zurück und schläft. Das Baby auch. Es ist ein warmer Junitag. Draußen scheint die Sonne, die Rosen stehen in voller Blüte. Aber all das nimmt Naila kaum wahr. Sie weiß nur, sie hält es in der Wohnung nicht mehr aus. Fluchtartig verlässt sie das Haus. Es liegt in einem ruhigen Wohngebiet. Auf der Straße ist kaum jemand unterwegs.
Ich bin weggelaufen und der Barbara steht auf der Straße und hat sie ihr Auto gewaschen.
Barbara ist eine Nachbarin. Naila hat sie schon manchmal in ihrem Vorgarten gesehen. Gesprochen hat sie aber noch nie mit ihr. Jetzt wischt Barbara mit dem Rücken zur Straße die Scheiben mit einem Schwamm. Trotzdem nimmt sie, vielleicht in einer Spiegelung, wahr, dass da eine Frau im Ausnahmezustand die Straße überquert. Das alles passiert innerhalb von Sekunden.
Ich habe nicht mal rechts gesehen, nicht mal links und ich habe nur Barbara gesehen und habe ich umarmt und habe ich zum Weinen angefangen.
Lachen und Weinen, das liegt manchmal ja ganz schön nah beieinander. Naila empfindet sich in dem Moment wie eine Schiffsbrüchige und Barbara wie einen Rettungsring. Irgendetwas ist in dem Blick dieser Nachbarin, das Naila ein Gefühl von Vertrauen gibt. Und gleichzeitig empfindet sie sich selbst als Zumutung, wie sie auf Barbara zustürmt und sich an sie klammert. Was muss diese Frau, die eigentlich ihr Auto waschen will, von ihr denken?
Und Barbara war nervlich fertig, was los ist mit dieser Frau. Ich kenne sie nicht und sie kommt und umarmt und weint laut wie ein Kind.
Ich habe natürlich überhaupt kein Wort verstanden. Ich konnte kein Urdu, sie kein Deutsch. Wir sind uns in den Armen gelegen. Ich habe sie getröstet. Ich habe nicht einmal gewusst, worüber ich sie trösten soll. Aber so sind wir uns dann näher gekommen.
Barbara nimmt die schluchzende Naila mit in ihr Haus und gibt ihr etwas zu trinken. Langsam beruhigt sie sich. Mit Händen und Füßen und den paar Brocken Deutsch, die Naila in der Sprachschule gelernt hat, verständigen sie sich. Naila erfährt, dass die fremde Frau Barbara heißt. Barbara erfährt, dass die weinende Frau Naila heißt. Noch kann sie ihr nicht erzählen, warum sie so traurig ist. Aber Barbara sagt ihr, dass sie immer in ihr Haus kommen darf, egal ob es Tag ist oder Nacht, und dass sie gemeinsam lachen und weinen können.
Und ich habe dann schnell gemerkt, sie braucht die Sprache, sie muss unbedingt Deutsch lernen. Und das haben wir dann getan. Ja, jeden Tag. Und sie hat aufgesogen wie ein Schwamm, wenn man ihr etwas erzählt hat. Sie wollte unsere Traditionen kennenlernen, unsere Einstellungen, wie wir miteinander umgehen. Selbstverantwortung wollte sie tragen.
Naila geht von nun an also jeden Tag rüber zu Barbara, oft sogar mehrmals am Tag. Barbara war früher mal Kauffrau, ist jetzt in Rente und ziemlich beeindruckt, mit was für einer Disziplin und Schnelligkeit Naila lernt. Und das sagt sie ihr auch. Mir wird hier nochmal klar, wie mächtig Sprache eigentlich ist. Wer sprechen kann und verstanden wird, ist nicht mehr völlig abhängig. Für Naila wird die Zeit bei Barbara zu weit mehr als Sprachunterricht. Es ist der Beginn einer Befreiung. Am Anfang ist Barbara aber noch bei jedem Schritt an Nailas Seite.
Wenn mein Kind krank ist, wie kann ich mit dem Arzt reden? So hat die Barbara vorgeschlagen, bitte nimm Handy mit und wenn Arzt fragen will, kannst du telefonisch mit Arzt reden. Und dann aber 3-4 Mal haben wir so gemacht und das vierte Mal bin ich zu Barbara gekommen, habe ich ihm erzählt, was ich brauche, was fehlt bei meinem Kind, was hat er Fieber oder sowas. Barbara hat immer in einen Zettel geschrieben und da habe ich im ganzen Weg diese Zettel geübt und dann bin ich zum Arzt gegangen, habe ich mit ihm selber gesagt, mein Sohn hat Fieber oder Schnupfen oder Husten und so haben wir das den ganzen Weg geschafft.
Aber es wurde ihr nicht geschenkt. Sie hat es sich erarbeitet. Sie ist zuerst auf die Menschen zugegangen. Sie hat jeden freundlich behandelt. Mit sehr viel Gottvertrauen. Immer so, Allah wird es richten. Ja, er wird mir helfen. Also sie setzt es einfach voraus. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Und sie hat einmal gesagt, sie denkt, sie wurde ins Ausland verheiratet, um sie loszuwerden. Weil sie passt einfach nicht in dieses pakistanische Bild einer Frau.
Naila passt aber auch nicht in das Bild einer österreichischen Frau. Dass sie Ausländerin ist, bekommt sie mehr als einmal zu spüren. Als ihr Mann einen Unfall hat, muss sie Geld verdienen und arbeitet als Zimmermädchen in einem Hotel.
Meine Kolleginnen waren sehr schlimm mit mir. Die wollen keine Ausländerin im Arbeitsplatz haben. Und ich war die einzige Ausländerin drinnen und die haben mir nervig fertig gemacht. Die haben mit mir Absicht Dialekt gesprochen. Habe ich ein Dialekt nicht verstanden, aber immer bei der Arbeit habe ich den Fehler gemacht, weil ich mir nicht verstanden habe, was die von mir haben wollen. Und dann habe ich 3 Jahre dort gearbeitet und konnte ich nicht mehr, habe ich immer krank und habe ich dann dort auch aufgehört.
Naila ist auch wieder schwanger. Barbara ist es, die sie bei der Geburt ihrer Tochter begleitet. Als die Kleine 2 Jahre alt ist und in eine Kita geht, ermutigt Barbara sie, noch einen richtigen offiziellen Deutschkurs zu machen. Und Naila besteht alle Prüfungen mit Links. Nach der Geburt ihres 3. Kindes, wieder ein Mädchen, da wagt Naila etwas, das kaum zu glauben ist. Sie hat inzwischen Nein sagen gelernt. Das Nein zur Abtreibung war der Anfang. Das Nein zu ihrer letzten Arbeitsstelle war auch eine klare Entscheidung. Übrigens glaube ich ja, dass ein Nein viel stärker wird, wenn es auch ein Ja zu etwas gibt. Also, wenn ich weiß, was für Werte ich habe, dann kann ich viel klarer auftreten. Oder wenn ich ein Bild davon habe, wie das eigene Leben aussehen soll, dann kann ich klare Prioritäten setzen. Oder wenn ich zumindest eine Idee habe, in welche Richtung es gehen soll. Oder sogar ein klares Ziel. Und das hat Naila plötzlich vor Augen.
Ich war immer bei diesem Geschäft, da habe ich Kebab gegessen dort und eines Tages der Geschäftsbesitzer hat gesagt, er will das verkaufen.
Sie hat weder Ahnung von Unternehmensführung noch von Gastronomie. Tage und Nächte lang überlegt sie. Und dann weiß sie, sie will es versuchen. 2 Monate lang verbringt sie Tag für Tag in dem Imbiss, schaut dem Besitzer zu, wie er alles macht. Sie überzeugt ihren Mann, sie finanziell zu unterstützen. Er ist ja schon 12 Jahre länger als sie in Österreich und hat einiges angespart. Gemeinsam kratzen sie das Geld für die Ablöse zusammen.
Null Ahnung, keine Ahnung, wie kann man Pizza machen, wie kann man Kebab machen, aber ich habe das genommen. Und dann war meine Entscheidung, arbeiten. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt fange ich an. Und so habe ich das geschafft.
Wahrscheinlich die mutigste Aktion, die sie jemals gestartet hat. Wirklich von 0 auf 100. Nichts wissend, aber mutig genug, es anzugehen. Und es wird ja unseren Kleinunternehmern in Österreich ja sehr schwer gemacht. Die Auflagen sind ja gigantisch.
Der Laden ist ungefähr 50 Quadratmeter groß und liegt direkt am Marktplatz. Viel Geld, um ihn nach ihrem Geschmack einzurichten, kann sie nicht ausgeben. Sie übernimmt die bunt gepolsterten Stühle und Holztische. Erstmal geht es darum, die alten Gäste zu halten, aber auch neue zu gewinnen. Sie arbeitet sich ins Gewerberecht ein und vor allem, sie will den Gästen etwas bieten, das sie nirgendwo sonst bekommen. Pakistanische Küche.
Pizza habe ich schon gelernt und dann jetzt muss ich pakistanisch kochen. Ich habe zu Hause nicht gekocht. Meine Aufgabe war, die Bücher waschen und bügeln. Und dann habe ich Mama angerufen. Mama hat immer gesagt, wie kann ich kochen. Und so, und dann manchmal habe ich Mama angerufen, manchmal habe ich meine Schwester angerufen. Und so habe ich dann telefonisch kochen länger gelernt.
Der telefonische Fernkochkurs funktioniert. Naila lädt Barbara zum Probieren ein und bald schon andere Gäste. Sie sollen sagen, wie es ihnen schmeckt. Pakora zum Beispiel. Frittierte Bällchen aus Kichererbsenmehl, Zwiebeln und Kartoffeln. Alles mit orientalischen Gewürzen. Unter ihren ersten Gästen sind eine Weinbäuerin und die Kindergärtnerin vom Dorf. Sie sind leicht irritiert, dass Naila Zimt ins Fleisch gibt. Aber es schmeckt ihnen. Und dann, da hat sie ihr kleines Lokal bereits 2-3 Jahre, macht Naila etwas, das für Aufruhr sorgt. Zum Ende des Fastenmonats Ramadan kocht sie für alle syrischen Flüchtlinge im Ort. Dass plötzlich so viele Menschen mit Migrationshintergrund mitten auf dem Marktplatz zusammenkommen, stört einige Anwohner und auch frühere Stammgäste. Sie finden, dass man das auf keinen Fall fördern darf. Einer läuft sogar immer wieder über den Platz und ruft laut seinen Hund, den er Mohammed genannt hat, um zu provozieren.
Viele Leute haben gesagt, sie ist die Ausländerin, wir gehen nicht mehr rein. Und dann habe ich auf der Tafel draußen, wo ich meine Speise schreiben musste, ich habe einen Spruch geschrieben, mich so möge nicht deine Aufgabe, sondern meine.
Falls ihr es nicht ganz verstanden habt, nochmal langsam. Mich zu mögen ist nicht deine Aufgabe, sondern meine.
Auf die Idee muss man ja erst einmal kommen.
Und so, dass die Leute, die haben gesagt, wir kommen zu dieser Ausländerin nicht mehr rein, die sind die Erste, die gekommen sind.
Sie hat am Ende sogar noch mehr Kunden gewonnen. Ich finde das ziemlich beeindruckend. Ich meine, Naila hat ja früher nichts anderes gekannt, als zu gehorchen. Und jetzt tritt sie mit so viel Mut und Souveränität auf.
Ihr Beginn war natürlich sehr, sehr schwer. Sie musste ja wirklich viel lernen. Es gibt ja auch sehr viele Auflagen von der Behörde. Sie musste alle Kurse belegen. Ihre größte Stärke ist nämlich wirklich ihr Selbstbewusstsein, mit dem sie durchs Leben geht, und ihr Durchhaltevermögen. Sie hat sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen durch gewisse Unkenrufe. Sie hat das einfach durchgezogen und hat gewartet. Und heute kennt sie jeder.
Naila hat eine Energie, die wirklich alle in ihrem Umfeld überrascht. Vielleicht ist es aber auch nur der Wille, sich aus allen männlichen Abhängigkeiten zu befreien, der ihr so viel Kraft verleiht. Und sie arbeitet hart.
8 Uhr in der Früh bis 22 Uhr. 10 Jahre jeden Tag. Und jetzt habe ich einen Ruhetag.
Ein halber Ruhetag.
Ja, kann man sagen, halber Tag wieder ins Geschäft, Teig machen, sauber machen, vorbereiten, einkaufen. Ja. Früher habe ich durchgearbeitet.
Sie hat ständig Fragen gestellt. Was kann ich tun, damit es besser wird? Was kann ich tun, damit ich eine Zukunft in Österreich habe? Also immer in diese Richtung, Alles, von der Politik angefangen bis zur ideologischen Einstellung. Sie wollte einfach alles wissen.
Und trotzdem hat sie ihr eigenes bewahrt. In dem österreichischen Provinznest fällt Naila sofort auf, wenn sie über den Markt geht. Überall sieht man die typischen Trainingshosen, Jeans und Filzjackenträger. Und dazwischen Naila. Sie trägt ihren zweiteiligen Punjabi, leuchtendes Türkis mit pinken Tupfern. Und natürlich zieht sie damit Blicke auf sich.
Sie hat mit ihrer liebenswerten Art und mit ihrem Mut und mit ihrer Ausdauer und mit ihrem starken Willen und mit ihrer heiteren Art einfach begonnen, hat was draus gemacht und sie ist heute eine Institution.
Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was eigentlich Nailas Mann zu all dem sagt und was er heute macht. Die beiden sind nach wie vor verheiratet und leben zusammen. Lange Zeit hat er als Tellerwäscher in einem Hotel gearbeitet. Inzwischen ist er Rentner und hilft Naila an ihrem Imbiss, schneidet Champignons und Zwiebeln. Beruflich ist Naila jetzt seine Chefin.
Ja, das ist mein Lokal, auf meinen Namen läuft. Und mein Mann habe ich jetzt angestellt drinnen. Er ist ein Pensionist und er darf dann helfen, wenn ich ihn anstelle. Und habe ich ihn angestellt drinnen. Und deswegen ist er immer da. Ich habe mein eigenes Geld. Ich kann mal kaufen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Ich bin nicht abhängig mit seinem Geld. Und das ist der große, große Fortschritt.
Die Umkehrung der Macht sorgt aber auch für ziemlich viele Konflikte. Ihr Mann, sagt Naila, mag zum Beispiel nicht, wenn sie liest. Dann kann er richtig wütend werden. Oft spricht sie mit Barbara über die Beziehung. Naila spürt, dass ihr neues Selbstbewusstsein und ihre Autonomie für einen Mann aus patriarchalen Verhältnissen extrem schwierig sein müssen.
Ehemann spielt immer Chef. Obwohl er ist nicht Chef drinnen, aber Ehemann, er spielt Chef. Er denkt, er ist intelligent genug. Das ist, er weiß alles. Ich schaue immer, dass da eine weiche Wege gehe ich, wo keine Kriege kommt. Ich schlucke sehr viel. Ich bin keine Kriegfrau. Ich kann nicht streiten.
Und die Kinder?
Meine Kinder sind lieb. Meine Kinder sind tüchtig, meine Kinder sind gut erzogen. Zum Beispiel, mein Sohn arbeitet in der Schweiz, er versorgt sich selber. Meine Tochter studiert, sie macht auch selber alles. Ich brauche für meine Tochter nicht was zahlen. Und die Kleine ist 17 Jahre alt und da muss ich ein bisschen unterstützen.
Ihr könnt es euch sicher denken, da prallen Welten aufeinander. Der Vater spricht kaum Deutsch, ist Analphabet und natürlich geprägt durch das Männerbild aus seiner Heimat. Und die Kinder sind in Österreich aufgewachsen und sehr gebildet. Sie verstehen zwar die pakistanische Sprache, aber können sie nicht sprechen.
Sie verstehen miteinander überhaupt nicht. Mein Mann denkt, dass es die Kinder müssen alles machen, was die pakistanischen Kinder in Pakistan machen. Meine Kinder sind in Österreich auf der Welt gekommen. Die kennen hier alle Rechte und die wissen schon, dass was der Papa verlangt, dass es nicht richtig ist. Und Papa denkt, was die Kinder machen, das nicht richtig ist. Und da kommt ein Krieg zusammen. Und ich bin immer in der Mitte. Ja, wenn die Kinder mit der Vater streiten und der Vater sagt, okay, ich helfe meine Kinder nicht, dann sage ich, die Barbara, bitte, ich brauche deine Hilfe, mein Kind braucht deine Hilfe, bitte, kannst du jetzt helfen? Sie hilft schon schnell.
Und genauso ist es, wenn es um die Kinder geht, wann immer sie Hilfe brauchen, sie wissen, sie können zu mir kommen. Aber sie hat recht, die Kinder sind sehr stark. Und es gibt einfach Menschen bei uns, die aus dem Ausland kommen, die einfach das Wort Integration gar nicht begreifen. Ja, ich meine jetzt den Vater, ja. Und das spürt er am eigenen Leib jetzt, dass er einfach jetzt daneben steht, weil die Kinder sich eben ein bisschen abwenden und ihm auch seine Grenzen aufzeigen. Ja, aber sie lieben ihre Mutter und das ist wichtig.
Nach Pakistan hat Naila kaum noch Verbindungen, ist auch nur noch selten dort gewesen. Der Onkel in Deutschland versucht zwar als verlängerter Arm der Großfamilie Einfluss zu nehmen, aber davon lässt sich Naila nicht irritieren.
Ja, ja, Onkel lebt da. Aber er soll eigene Haus schauen, nicht meine. Ich habe schon sehr viele Vorschläge bekommen von Pakistan. Das ist, ich kann meinen Sohn dort und dort heiraten und meine Kinder, Mädchen dort, habe ich überall Nein gesagt. Nein, danke, meine Kinder können die pakistanische Sprache nicht, die können das pakistanische Lebensqualität nicht. Nein, ich will das nicht. Ich habe diese Tür geschlossen und ich will meine Türe nicht öffnen für sowas.
Trotzdem wünscht sie sich, dass ihre Kinder einen gläubigen Moslem heiraten. Barbara findet das ziemlich absurd, denn Nailas Kinder sind gar nicht gläubig. Ist ihr Wunsch dann überhaupt realistisch?
Ehrlich gesagt, nein, aber wenn die immer das entscheiden, dann muss ich annehmen. Das ist die Entscheidung für meine Kinder. Dann kann ich nicht machen, die sind erwachsen.
Also so klar und deutlich höre ich das heute zum ersten Mal. Und insgeheim habe ich es gewusst, dass die Liebe siegen wird.
Wenn man den beiden zuhört, dann ist ziemlich klar, dass die Beziehung längst keine Einbahnstraße mehr ist, in der die eine der anderen schluchzend in die Arme fällt. Sie sind enge Freundinnen auf Augenhöhe geworden.
Ja, ich bekomme auch alles von ihr. Ich weiß ja, dass sie immer da ist. Sie ist wahrscheinlich meine erste Ansprechpartnerin, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Wenn ich Probleme habe, die ich mit niemand besprechen will, mit ihr würde ich es besprechen. Sie ist integer in jeder Weise. Sie ist grundehrlich, menschenfreundlich und vor allem sie ist ja hochintelligent. Und es gibt selten einen Mensch, vor dem ich so viel Hochachtung habe wie vor ihr.
Für Naila ist Barbara eine Freundin, bei der sie sich geborgen fühlt. Und das ist nach dem Verlust so vieler Bezugspersonen ziemlich wichtig für sie.
Mama. Wie Mama. Und dieses Wort hat alles. Brauche ich nicht viel groß reden. Und wer dieses Wort Mama versteht, versteht alles. Ist genug.
Mütterliche Freundin würde ich bezeichnen, unsere Beziehung. Sie ist ein Teil meiner Familie und sie wird immer dazugehören, solange sie will.
Das war Mein Mensch. Heute Naila und die Flucht nach vorn. Autorin dieser Folge Antonia Kreppel. Diese und viele andere Folgen könnt ihr in ARD Sounds hören und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch Mein Mensch gefällt und ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch. Kostet nichts, ihr verpasst keine Folge mehr und wir wissen, wie gut der Podcast ankommt. Ich bin Natalia Joselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. In der nächsten Folge. Matthias merkt schon als Jugendlicher, dass er Männer liebt. Aber in der Kirchengemeinde, in der er groß wird und später arbeitet, ist das ein Tabu. Jahrelang kämpft er gegen seine Sexualität an, bis er diesem einen Menschen begegnet und zum ersten Mal sieht, wie ein freies Leben ohne Versteckspiel aussehen könnte. Und nun noch ein Hinweis für euch. Es gibt ja ziemlich viele Talkformate mit Männern, aber es gibt auch Barbouri und Rakas. Da sprechen Judith Rakas und Ariana Barbouri jeden Freitag über alles, was in der Woche so los war. Über Kinder, Tiere und Freundschaften bis hin zu Promi-Partys, Internettrends oder den kleinen Alltagsdramen. Man fühlt sich ein bisschen so, als würde man mit zwei Freundinnen auf dem Sofa sitzen. Ehrlich und mit einer großen Portion Quatsch. Barbouri und Rakas, was war los gewesen? Den Link findet ihr in den Shownotes.